NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. September 1945. Die erste Opernaufführung der Nachkriegszeit in Berlin.
Fidelio, so heißt die einzige Oper von Ludwig van Beethoven. Thomas Mann hat sie während der Nazizeit bezeichnet als
geborene Festoper für den Tag der deutschen Selbstbefreiung.
Natürlich wissen wir alle, dass es keine deutsche Selbstbefreiung gab, sondern dass man sich befreien lassen musste, weil man es irgendwie mit der Selbstbefreiung nicht hingekriegt hat. Aber dass das eine Oper ist, die passt, deutet sich hier schon an. Und das haben offensichtlich viele so empfunden.
Heute vor 75 Jahren, am 4. September 1945, wird mit Ludwig van Beethovens Fidelio der Opernbetrieb in Berlin der Nachkriegszeit wieder aufgenommen. In der zerbombten Stadt wird von Befreiung gesungen.
Dieses utopische Element, was einfach im Fidelio drin ist, das eben zum Schluss aus Unrecht Recht wird, aus Unfreiheit Freiheit wird, dass es irgendwie gut ist und vorher schlecht war, das scheint doch irgendwie gut funktioniert zu haben als Oper des Neuanfangs. Und dazu kommt natürlich, dass es Beethoven ist. Das heißt, es wäre auch nicht so leicht, einen Komponisten zu finden, mit dem man sich gleichzeitig so stark identifizieren konnte.
Professor Christine Siegert, die Leiterin des Beethoven-Archivs Bonn.
Der Fidelio geht ja zurück auf eine französische Revolutionsoper. Das heißt, es gibt einen, der unschuldig im Gefängnis ist. Das ist Florestan, der dann befreit wird, in dem Fall von seiner Gattin Leonore. Das ist untypisch. Meistens ist die Frau die eingesperrt ist aus irgendwelchen Gründen und sie wird dann vom Mann befreit.
Starke Frauen, die gibt es auch in Berlin 1945. Mit Spitzhacke und Putzhammer räumen sie die Trümmer der zerstörten Stadt weg. Sie stehen Schlange für Lebensmittelkarten, tauschen Habseligkeiten auf dem Schwarzmarkt, um sich und die Kinder mit Essen zu versorgen. Viele Frauen sind vergewaltigt worden und zahlreiche hoffen darauf, dass ihre Ehemänner möglichst bald aus der Gefangenschaft zurückkehren. In den letzten 100 Jahren ist Ludwig van Beethovens Fidelio auf unterschiedlichste Weise politisch gedeutet oder auch vereinnahmt worden.
Eine wichtige Aufführung war eine, die Clara Zetkin organisiert hat, 1909 für Berliner Arbeiter.
Eine bemerkenswerte Aufführung im kommunistischen Russland findet 1928 in Leningrad statt. Hier spart man sich den glorreichen Schlussauftritt des Ministers, der alle Gefangenen begnadigt. Und in Deutschland feiern in der Weimarer Republik die Sozialdemokraten Beethovens Revolutions- und Befreiungsoper.
Die Sozialdemokraten, die haben vor allen Dingen tatsächlich dieses Humanitätsideal von Fidelio ganz stark gemacht. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dieser Oper, also dass hinterher das Gute siegt.
Aber auch Hitler und die Seinen beanspruchen Beethovens Fidelio für sich.
Beethoven war auch wichtig für die Nationalsozialisten. Das hat einerseits Gründe in der Musik, weil es diesen Durchbruch immer, das Ringen mit dem musikalischen Material gibt, was sich dann irgendwo Bahn bricht. Es gibt auf der anderen Seite die persönliche Lebensgeschichte von Beethoven, den man als ringend mit seinem Schicksal dargestellt hat, nämlich mit dem Schicksal der Taubheit in erster Linie. Und deshalb war der eine wichtige Figur für die Nationalsozialisten als Vorbild für die Deutschen in der Zeit.
Die Deutschen im Exil sehen das mit Entsetzen. Die Leiterin des Beethoven-Archivs Bonn verweist auf Thomas Mann, der meinte,
es hätte keinen geben dürfen, der das überhaupt singt in der damaligen Zeit. Die Diskrepanz zwischen der Politik, der Situation und dem, was diese Oper verkündet an Humanität, an Freiheitsgedanken, das passt einfach nicht zusammen. Aber tatsächlich hat man es geschafft, das umzudeuten und da den Neuanfang im Sinne der NS-Ideologie eben auch mit Fidelio zu belegen. Also es gab sogar eine berühmte Aufführung, wo in diesem Schlussbild die ganze Bühne mit Hitlergruß da stand. Das war 37 in Berlin.
Oh, grauenvolle Stille.
Der Tenor Franz Völker singt die Arie des gefangenen Floristan 1938 mit der Staatskapelle Berlin.
Floristan ist eigentlich ein schwacher Held.
Franz Völker, der ihn hier verkörpert, gehört seit 1935 zum Ensemble der Berliner Staatsoper. Ab 1941 ist ein Kollege der Tenor Erich Witte.
Als ich zum Theater gegangen bin, war das Nonplusultra für einen deutsch sprechenden Sänger die Berliner Staatsoper. Es gab die Wiener Staatsoper, es gab München, es gab Dresden. Alles sehr interessante Engagements. Aber die Berliner Staatsoper, das war der Höhepunkt, das Ende einer Karriere.
Am 10. April 1941 wird das traditionsreiche Haus bei einem Luftangriff stark beschädigt. Das Gebäude brennt. Auf Befehl Hitlers wird sofort mit dem Wiederaufbau begonnen, zur Demonstration der ungebrochenen Kampfmoral. Bei Angriffen zwischen Januar und März 1943 werden drei wichtige Berliner Bühnen zerstört. Das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg sowie die Komödie und das Theater am Kurfürstendamm. Einen dieser Angriffe hat der Sänger Erich Witte miterlebt.
Ich bin im Frühjahr 1943 von einer Jenufer-Aufführung nach Hause gekommen, wohnte in Charlottenburg und abends war Fliegeralarm. Und prompt kam also eine Luftmine und wir sind verschüttet worden in der Witzlebenstraße in Charlottenburg, sahen die Stadt brennen. Ich bin dann bei Freunden untergekommen, aber hatte am nächsten Tag Vorstellungen von Entführung. Und habe natürlich die Entführung gesungen an dem Tag. Habe dann aber so beiläufig erzählt, natürlich, dass ich gestern Abend ausgebombt worden war. Das war damals in Berlin ja nur noch eine kleine oder größere Sensation. Mit dem Erfolg, dass Tietje zu mir in die Garderobe kam und sich also bedankte, dass ich trotzdem gesungen hätte. Und hat gesagt, aber ich schenke dir etwas. Du gehst mit mir im Sommer nach Bayreuth.
Mein Herr, der Singermeisterschlag, der wird sich nicht an eine Tat.
Eine Originalaufnahme aus Bayreuth im Sommer des Kriegsjahres 1943. Erich Witte als Sachsens Lehrbube David. Heinz Tietjen hat ihn nach Bayreuth geholt. Tietjen saß an den Schalthebeln des Kulturbetriebs im NS-Staat. Er leitete an der Seite von Winifred Wagner die Bayreuther Festspiele. Und er war Generalintendant aller Bühnen in Berlin. In der wiederaufgebauten Staatsoper unter den Linden erlebt der Tenor Erich Witte seine letzten Auftritte während des Dritten Reiches.
Meine letzte große Premiere an der Staatsoper während des Krieges war von Sutermeister Romeo und Julia mit mir als Romeo. Während der Generalprobe kam Fliegeralarm und wir sind ins Schloss rübergegangen, in Kostüm und Maske, in den Schlosskeller. Und es war ein schwerer Angriff. Es sind mehrere Bomben aufs Schloss gefallen, aber wie gesagt, die Schlosskeller haben glänzend gehalten. Aber es war natürlich, der Staub rieselte runter. Ich hatte meine Julia im Arm. Ich hatte zum Glück eine Flasche Cognac bei mir. Ich habe also viele Leute getröstet. Ja, und als Entwarnung kam, sind wir zurückgegangen und haben die Generalprobe weitergesungen. Und am nächsten Tag war Premiere.
Festmusik aus Romeo und Julia von Heinrich Sutermeister in der Aufnahme vom 31. Juli 1944 in Berlin. »310 Luftangriffe fliegen die Amerikaner und Briten auf die Stadt Berlin. Dabei werden 45.500 Tonnen Bomben abgeworfen.« Am 1. September 1944 tritt die Theatersperre in Kraft, so der Volksmund. Joseph Goebbels hat als Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz die Schließung aller deutschen und österreichischen Theater- und Kulturbetriebe verfügt. Auch Künstler werden zu kriegswichtigen Tätigkeiten herangezogen. Die Sängerin Anneliese Rothenberger zum Beispiel arbeitet in einer Weißblechdosenfabrik. der Gefangenenchor aus Beethovens Fidelio in der Aufnahme, die im Dezember 1944 in New York entstanden ist. Arturo Toscanini ist der Dirigent. Die New Yorker Aufführung unter seiner Leitung wird per Radio in die Welt gesendet, als Zeichen, dass Beethoven für Freiheit und Humanität steht. Die schwersten Angriffe erleben die Berliner 1945. Zehntausende sterben, Hunderttausende werden obdachlos. Am 30. April 1945 weht die rote Fahne über dem Reichstag und Adolf Hitler nimmt sich das Leben. Zwei Wochen später, am 14. Mai, ernennt der sowjetische Generaloberst Nikolai Bersarin Heinz Tietjen wieder zum Leiter aller Opernhäuser der Stadt Berlin. Kontinuität statt Bruch und Neubeginn. Und nicht nur bei ihm. Tietjen seinerseits macht den Sänger und Schauspieler Michael Bohnen zum Intendanten des Deutschen Theaters. Bohnen hat seit 1935 auf der Bühne dieses Hauses gestanden. Das Gebäude des Deutschen Theaters ist zerbombt. Aber das Theater des Westens existiert noch. Hier findet, heute vor 75 Jahren, die erste Opernaufführung der städtischen Bühnen im Nachkriegs-Berlin statt.
To inaugurate the resuscitation of normal civilian life in Germany.
Zur feierlichen Wiederbelebung des normalen Lebens in Deutschland. Robert Heger dirigiert die Oper, die für die Alliierten
represented one of the highest points of German humanism, a necessary reminder of what the best in German culture could produce.
Der Fidelio als eine Oper, die einen der Höhepunkte des deutschen Humanismus repräsentiert, die eine notwendige Erinnerung daran ist, was die deutsche Kultur Großes hervorgebracht hat. Eine Aufnahme der Fidelio-Aufführung von 1945 existiert nicht. In den Berliner Archiven gibt es auch keine Besetzungslisten der Spielzeit 45. Die Stadt lag in Schutt und Asche. Aber offenbar stand Erich Witte bei der Wiederaufnahme des Berliner Opernlebens mit auf der Bühne. Leider hat er zum Fidelio nichts erzählt, aber zu einer anderen Produktion, die im Winter 1945 in Berlin zu erleben war, die Verdi-Oper Aida. Eine Anekdote führt die damaligen Bedingungen eindrucksvoll vor Augen. Der ursprünglich vorgesehene Radames schmiss während der Generalprobe hin. Seine Begründung, in der Eiseskälte könne kein Sänger auftreten.
Bohnen saß vorne am Regiepult und rief da hinten rein, ist Witte im Haus? Ich sage, ja, hier bin ich. Kommen Sie mal her. Sagt er, können Sie morgen den Radames singen? Ja, gut. Sagt er, dann gehen Sie auf die Bühne und singen Sie Generalprobe weiter. Ich sage, nein, das kann ich nicht. Ich muss die Partie ja erst noch lernen. Ich muss das auswendig lernen. Und dann habe ich die Partie, ich glaube, fehlerfrei an dem Abend gesungen.
Erich Witte ist in Ost-Berlin und bei der Berliner Staatsoper geblieben. Heute gilt er als großer DDR-Sänger. Nicht nur in Berlin wird 1945 der Musikbetrieb mit Beethovens Fidelio wieder aufgenommen, auch in Dresden. Und bei den Salzburger Festspielen schreibt eine Inszenierung der frühen Nachkriegszeit Operngeschichte.
Das war in Salzburg 1948, in dem man das Gefängnis wie ein KZ dargestellt hat, da wo es dann eben wirklich eine Befreiung vom Nationalsozialismus war, die man auf die Bühne gebracht hat.
Auch im deutschen Schicksalsjahr 1989 wird der Fidelio der Dresdner Semperoper gegeben. Da befreit Leonore ihren Floristan aus einer Art Stasi-Gefängnis, während draußen die Montagsdemonstrationen das DDR-System zu Fall bringen. Und ein Jahr später wird am ersten Tag der deutschen Einheit 1990 auch der Fidelio gespielt.
Ich glaube, dass das nötig ist, dass man immer wieder neue Aspekte sieht, um auch neu über Fidelio nachzudenken.
So die Leiterin des Beethoven-Archivs Bonn, Christine Siegert. Sie verweist auf die Aufführung zum Beethoven-Jubiläumsjahr, die der politischen Deutung des Fidelio wieder einen neuen Aspekt hinzufügt.
Die hier aus Bonn zu Neujahr 2020, wo man das Ganze in ein türkisches Gefängnis versetzt hat und da statt der Originaldialoge Berichte von Gefangenen aus den türkischen Gefängnissen eingebaut hat. Ich fand das eine sehr, sehr überzeugende Umsetzung einer Revolutionsoper, muss ich sagen.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an die erste Opernaufführung der Nachkriegszeit, die heute vor 75 Jahren in Berlin stattfand. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.